Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Seite 129. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So hieß es im Psalm 23, Vers 6. Hoffnung braucht einen guten Grund. Letzten Endes weiß niemand wirklich, wie die Zukunft aussehen wird. Selbst wenn die aus ziemlich präzisen Faktoren errechnete Wettervorhersage stimmt, ja, eben dann doch nur zu knapp 80%. Weil die Zukunft prinzipiell nicht voraussagbar ist, ist das Spiel mit der Hoffnung ein Feld, auf dem sich viele Scharlatane und Phantasten tummeln. Falsche Propheten nennt die Bibel diese Leute und geht mit ihnen streng ins Gericht, weil sie die Menschen an einer sehr verwundbaren Stelle betören. Es ist nämlich oft nur eine dünne Linie zwischen Hoffnung auf der einen und Wunschdenken, Selbstbetrug, Betrug und Illusion auf der anderen Seite. Doch so wichtig es für unsere Seele ist, dass wir überhaupt hoffen können, ist es doch mindestens ebenso wichtig, dass wir unsere Hoffnung auf die richtigen Dinge setzen. Denn wenn unsere Hoffnung allzu oft enttäuscht wird, verlieren wir diese Fähigkeit nach und nach, die Fähigkeit zu hoffen. Darum müssen wir die Frage stellen, worauf wir unsere Hoffnung gründen. Wenn wir nicht an bloßen Wunschdenken verfallen wollen, braucht unsere Zukunftserwartung eine solide Grundlage. Nur, was kann als eine solche gelten? Die Bibel nennt uns einen dreifachen Grund für die christliche Hoffnung. Erstens weist sie uns auf das Handeln Gottes in der Vergangenheit. Jahwe hat immer wieder heilend und segnend gehandelt, und er wird es auch wieder tun, denn er ist treu. Der zweite Grund, das ist das Wort Gottes selbst. In der Bibel finden wir hunderte von Verheißungen, die den liebenden Willen Gottes dokumentieren. Darauf gründet sich die christlich-jüdische Hoffnung. Sie nimmt Gott beim Wort und beim Namen. Der dritte Grund der Hoffnung schließlich liegt in Jesus Christus. In seinen Hoffnung und Vertrauen erweckenden Worten und Taten und vor allem in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Die christliche Hoffnung ist etwas anderes als positives Denken oder bloßer Optimismus. Verstehen Sie mich recht, ich halte viel von der Kraft des positiven Denkens. Positiv denken ist tausendmal besser als negativ denken, doch wenn es um die großen Fragen des Lebens geht, um die Sinnfrage, die Schuldfrage oder die Frage nach dem ewigen Leben, dann brauchen wir mehr als positives Denken. Wir benötigen eine solidere Grundlage als einfach nur ein sonniges Gemüt. Die christliche Hoffnung kommt nicht von innen, sondern von außen, nämlich in einem Wort oder in einem Handeln Gottes. Sie setzt an bei einer allgemein menschlichen Fähigkeit, dem Hoffen, aber gibt dieser eine ganz konkrete Ausrichtung. So gesehen ist sie mehr als eine nur menschliche Fähigkeit. Sie ist etwas, was Gott in uns schafft, was er uns schenkt. Martin Luther sagt, durch Geduld und Trost der Schrift haben wir Hoffnung. Denn wo das Evangelium nicht ist, da ist weder Hoffnung, Trost, Friede, Freude, Glaube, Liebe, Christus, Gott noch etwas Gutes. Natürlich kann man auch Hoffnung haben, ohne an den Gott der Bibel zu glauben. Aber Luther war der festen Überzeugung, dass es nur einen Ankergrund gibt, der uns Halt in allen Stürmen des Lebens zu geben vermag, nämlich das Wort Gottes bzw. das Evangelium und damit Gott selbst. Evangelisch sein bedeutet darum, seine gottgegebenen Fähigkeiten zu hoffen, in einem Wort Gottes zu verankern. Und in seinem Tun, von dem uns die Bibel immer wieder berichtet. Der Psalm 23 endet mit den Worten, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist ein gewaltiger Horizont, den der Psalmbeter uns da aufreißt. Dem Urtext nach kann man sogar übersetzen, Gutes und Wohlwollen jagen mir nach. Jerome Selinger hat einmal gesagt, ich bin so etwas wie ein umgekehrter Paranoiker. Ich glaube, die Welt hat sich verschworen, mich glücklich zu machen. Das geht in eine ähnliche Richtung. Freilich war Sallinger ein zurückgezogener Sonderling. Dem Verfasser des 23. Psalms nehme ich einen solch positiven Verfolgungswahn sehr viel eher ab. Er kannte die Höhen und Tiefen des Lebens. Und beides brachte ihn dazu, an Gott festzuhalten. Die grünen Auen und die finsteren Täler brachten ihn dazu, an Gott festzuhalten. Beides. Was genau aber meint er mit Haus des Herrn, ich werde bleiben im Hause des Herrn. Im Alten Testament wird damit meist der Tempel bezeichnet. Vielleicht träumte der Beter dieses Psalmes in einer Zeit von Flucht und Deportation davon, den Gottesdienst in Jerusalem wieder besuchen zu können. Nicht nur in der Fremde, irgendwo versteckt oder in einem Raum, sondern im Tempel in Jerusalem, um dort Gast zu sein an Gottes Tisch, um an Leib und Seele erquickt zu werden. Und doch spürt man, dass der Sinn dieser Stelle sich nicht darin erschöpft. Es geht hier um mehr. Hier geht es um ein Heimkommen, für das jeder noch so prachtvolle Gottesdienst nur ein vorläufiges Abbild sein kann. Hier geht es darum, dass ein Mensch bei Jahwe eine bleibende Wohnung gefunden hat. Man muss sicherlich vorsichtig sein, unsere christliche Jenseitserwartung in das Alte Testament 1:1 hineinzulesen. Der Beter des Psalm 23 hat sehr diesseitig gedacht. Und doch geht seine Hoffnung perspektivisch weit über das Irdische hinaus. Und vielleicht war es genau das, was ihm diese Kraft gab, von seiner innerweltlichen Hoffnung nicht abzulassen. Dieses Weiterdenken, weiter hoffen zu können, weil er an eine letzte Heimat im Himmel glaubte, gab er die Hoffnung auf eine Heimat hier auf Erden nicht auf, trotz aller Flucht und Deportation. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. So in Johannes 14, Vers 2. Das ist der weite Horizont, speziell der christlichen Hoffnung. Darum können wir es uns leisten, umgekehrte Paranoiker zu werden. Unser Leben kann nicht wirklich scheitern, weil Christus uns die Stätte längst bereitet hat. Und weil Gott uns einlädt, bei ihm ein letztes Zuhause zu finden. Das kann und soll und darf uns Kraft geben, die vorfindlichen Realitäten nicht einfach hinzunehmen, sondern hoffnungsvoll anzugehen, schon jetzt, hier und heute. Mit unserer Hoffnung auf den Himmel können und sollen wir diese Erde verändern. Und selbst wenn wir mit unseren Bemühungen scheitern, tut sich wieder ein neuer Horizont auf. Um mit Oscar Wilde zu sprechen, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende. Und wie immer die Frage zum Schluss. Können Sie den Unterschied zwischen positivem Denken und begründeter Hoffnung erklären? Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und hoffentlich bis morgen. Bleiben Sie behütet. Auf Wiederhören.